Micro Europa.
Sounds. Moderne.
Fiche. Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme Will.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Pogo muss schnell, heftig, laut und hingerotzt sein. Präzision ist ebenso von Übel wie technische Versiertheit. Sind auch solistische Leistungen nicht ganz tabu, ist auf jeden Fall Kürze oder Schlichtheit gefordert.
Mit dem Punk-Jingle der Tübinger Band Autofick heiße ich euch herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Radio Mikroeuropa, dem Tübinger Campusfunk, hier auf der Wüstenwelle. Ich bin Ulrich Hägele. Heute mal wieder mit einer Musikbox. Das Thema: die frühe Punkmusik in der Region. Mein Studiogast Simon Steiner. Er war ein Punk der ersten Stunde, später Lehrer und er ist heute Weinproduzent in Griechenland. 1981 schrieb er eine wissenschaftliche Arbeit über Jugend und Subkultur, die Punkbewegung, und er ist Autor des großformatigen Bild- und Textbandes »Wie der Punk nach Stuttgart kam«, veröffentlicht 2017 im Rahmen einer Ausstellung im Württembergischen Kunstverein. Simon, schön, dass du da bist.
Hallo, freut mich, ja, super.
Simon, du hast unter deinem Nickname Sid in einigen Punkbands Anfang der 80er Jahre mit einem Saxophon mitgespielt. Zur Einstimmung hören wir Langeweile von Fuck. Langeweile mit Fuck, aufgenommen 1981 am Saxophon, unser Studiogast Simon Sid Steiner. Simon, wie kam es denn zu deinem Nickname Sid?
Sid Vicious, der Bassist von den Sex Pistols, heißt mit bürgerlichen Namen Simon.
Okay. Wie kam es denn dann dazu, dass du damals überhaupt zu Punkmusik kamst?
Ja gut, ich komme eigentlich vom Blues, vom Jazzrock, aber es war irgendwann langweilig. Es war immer das gleiche Gedudel und ein Vetter von mir kam und brachte die neue Sex Pistols LP mit, direkt aus London.
Das war 77 oder sowas?
Ja, so ungefähr. Vielleicht war es 77, 78. Und ich war total begeistert. Also es war ein gnadenloses Brett, rein musikalisch, aber auch visuell. Das Cover, die Gestaltung, die Erpresser, Buchstabenschrift, das hat mich völlig begeistert. Ich habe dann halt auch mein Saxophon umgestimmt in Richtung Punk.
Du warst damals 77, Mitte 20.
Ja.
Warst dann dabei, ein Lehrerstudium zu machen oder warst du da schon dabei?
Da habe ich noch Zivildienst gemacht und bin während meiner Zivildienstreise nach Berlin ins SO 36 und habe da den Punk hautnah mitgekriegt.
Wie kam es denn dann, dass du bist ja dann aufs Land gegangen irgendwann mal, ja, mit deinem Referendariat?
Ja. Ich habe noch zeitlang in Aich gewohnt.
Bei Stuttgart?
Ja, hier auf der Strecke zwischen Tübingen, Reutlingen und Stuttgart im Eichtal, nicht unten im Dorf, im Flecke, Gott sei Dank nicht, sondern oben auf der Rudolfshöhe. Und mein Referendariat habe ich dann in Burlatingen gemacht. Also das war dann natürlich ein herber Schlag für mich.
Ihr seid dann nach Eich, glaube ich, als Zugezogene oder Zugreiste hingezogen mit deinen Eltern. Da gab es eine ganz merkwürdige Begegnung in der örtlichen, im Restaurant, in der Wirtschaft.
Ja, mir waren die Neigeschmeckte, wie man so schön sagt. Und mein Vater wollte die komplette Familie ausführen zum Mittagstisch in der Ochse. Und als wir da zu siebt neigt, gelaufen sind, bäumt sich auf einmal die Wirtin auf, die kleine Frau, das Luisle mit ihrem grauen Dutt, mit ihrer schönen Frisur, und mir hin tierisch den Hunger geschoben, und sagt die auf einmal, wir haben schon gegessen. Dann sind wir wieder rausgeflogen.
Echt?
Ja. Die wollten uns Städter jetzt nicht so ohne weiteres akzeptieren. Wir waren zugereist, die reingeschmeckte. Oben auf der Rudolfshöhe oben hat sich halt so ein typischer 60s Neubausiedlung entwickelt.
Das Referendariat hast du dann auf der Schwäbischen Alb gemacht.
Ja, genau. Und da ging es natürlich ähnlich zu
Burlatingen, also, oder wo war das?
Burlatingen, direkt Burlatingen, ja. Und hinterm Killertal, das Wort spricht ja schon für sich, aber ich meine, man darf jetzt nicht nur ablästern über die Heimat, die Natur und das alles, das hat mir auch granatemäßig gefallen.
Burlatingen kommt doch Trigema her, oder?
Ja, gut, natürlich, das kommt
noch dazu. Damals auch schon.
Das kommt noch dazu, ja, das hat ja zumindest mal ein bisschen was, ein Flair, das was läuft, was funktioniert, aber die politischen Hintergründe kenne ich schon. Aber sei es drum, es war einfach so, ich hatte dann ein bunt angemaltes New Wave Auto. Ich hatte bunte...
Was für Marke?
Ich glaube, es war tatsächlich ein Opel.
Ein Opel-Rekord? Nee, Kadett wahrscheinlich.
Ja, irgendwie sowas, ja, in Ocker. Aber ich habe ein wunderschönes Cover gesehen auf dem Sounds, also auf der Musikzeitschrift Sounds, und habe das dann mein Auto dementsprechend angestrichen. Und dann auch die Klamotten waren dementsprechend. Bin so in die Schule gegangen und die Schüler haben dann zurückgeschlagen.
Wie alt waren die Schüler?
Waren immerhin schon Neunklässler, ja.
Okay, 8, 9 Klässler. Also Puberte, 14, 15.
Pubertäre Schüler. Ja. Aber witzig, eigentlich witzig. Die haben dem Lehrer dann, also praktisch dem Schulmeister, haben sie dann Ochsenauge in der Briefkasten geschmissen. Glitschig,
frisch vom Metzger.
Ja. Oh Gott. Ja gut, aber es ist doch ein witziger Streich. Also es passt ja irgendwie zum Punk.
Ja, irgendwie passt es schon, ja. Aber du hast dich jetzt nicht wirklich in Burlatingen wohlgefühlt.
Nein, das war grausig. Also der Sonntagabend, die Verabschiedung aus der Stadt war nicht so easy. Und dann bin ich hochgefahren. Bin früher ins Bett, weil am Montag dann Schule angefangen hat, aber
du hast hier in Tübingen gewohnt?
Nee, auch in Eichtal. Im Eichtal. Und bin da die 55 Kilometer da hoch, die Steige hoch. Und ja, es war nicht meine Welt. Ich war Gott froh, wenn ich dann freitags sofort zurück konnte. Bin aber übrigens nicht dann nach Stuttgart oder nach Eich, sondern direkt an PH und habe gestrebt und habe weitergearbeitet.
Nach Esslingen,
habe weiter gestrebt. Das hat mir Punk gezeigt, du musst in die Offensive gehen, wenn du was schaffen willst, dann musst du auch was machen, dann musst du in die Offensive gehen, dann musst du powern. Und habe da weitergelernt, aber habe dann freitags, samstags im Exil in der Tank und in der Mausefalle, das waren die Stuttgarter Hochburgen des Punks, da habe ich dann Zau rausgelassen.
Du hast zwei Songs mitgebracht, Gestrandeter Stacheldraht von Hanke Hesselbach, Tübinger, und Kein Text von ABC. Was verbirgt sich denn hinter diesen Songs?
Gestrandeter Stacheldraht ist von Hanke Hesselbach komponiert und mein Freund, der Klaus Hesselbach, der Lupe Wolf, spielt da Bass. Ich glaube, der Claude spielt auch mit von Familie Hesselbach. Und während meiner Arbeit hier zum Buch, wie der Punk nach Stuttgart kam und wo er hinging, war es mir zwischendurch auch mal einfach so, dass ich was Kreatives anderes machen musste als kognitive Schreibarbeit und habe das Stück ganz einfach verfremdet. Ich habe Klarinette dazu gespielt, Casio, Saxophon und dazu selber gesungen.
Okay, ihr hört Kein Text von ABC und gleich danach Stacheldraht von Hanke Hesselbach, bearbeitet von Simon Sitt Steiner.
Das Lied hat Kontext. Musik ist viel zu laut, man versteht sowieso kein Wort. Wenn er was steht, was ich sage, versteht aber nicht, was ich meine.
Stacheldraht von Hanke Hesselbach, später bearbeitet von Simon Steiner. Wie kam es denn zu dem Stück? Wie kam es zu der Bearbeitung?
Die Schreibarbeit war nicht unanstrengend und ich musste irgendwas anderes dann machen. Ich habe dann gedacht, ich mache Musik und nehme einfach das Stück von Hanke Hesselbach und spiele im Hesselbach-Style die üble, wüste, dreckige Klarinette dazu und ein bisschen Casio einfach mit dem Daumen rauf und runter gerutscht. Und Text war klar, ich nehme einfach das Stichwort Stacheldraht.
Damals aktuell NATO-Draht?
Ja, genau. Ja, natürlich, ja. Der Hanke war ein schlauer Genosse.
Er ist leider 2019 gestorben. Natürlich stammt der Punk nicht aus den 70er Jahren, sondern er wurde sehr, sehr viel früher erfunden, miterfunden. Aber hört selbst Boss Hoss mit den Sonics aus dem Jahr 1964.
Boss Hoss, real Boss Hoss, real Boss Hoss.
Der Ort, an dem ein Auftritt stattfindet, ist letztlich nicht von allzu zentraler Bedeutung. Vorteilhaft sind jedoch Auftritte entweder in Riesenhallen vor maximal 30 Zuschauern oder in wohnzimmergroßen Räumen vor mehr als 200.
Mit Little Ruby, aufgenommen 1964 live im Hamburger Star Club. Ihr hört Mikro Europa, den Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Heute mit einer Musikbox zur Geschichte des Punks in der Region. Unser Studiogast Simon Steiner beschäftigt sich seit nunmehr 4 Jahrzehnten mit dem Punk als jugendliche Subkultur. Er war Zeitzeuge und Akteur, allerdings auch mittendrin. Diese beiden Musikstücke, die wir gerade gehört haben, die gehen wirklich zurück in die Wurzeln des Punks. Das hieß zwar damals in den 60er Jahren noch nicht Punk, das war so hart. Beat, es war teilweise auch noch Rock'n'Roll. Es gab dann noch andere Bands wie die Kings zum Beispiel oder die Yardbirds, die sehr, sehr, sehr stark in diese Richtung auch tendierten. Hat man denn das damals hier in Tübingen in der Region auch wahrgenommen, diese Musik?
Ja, also Punk fiel nicht vom Himmel und man hat es auch nicht immer nur jetzt als Musik aus London angenommen, sondern die ganzen Zeitzeugen haben immer wieder darauf hingewiesen, dass die Roots auch in den 60s liegen, in USA liegen, Stooges oder MC5. Also auf jeden Fall, ich bin auch dankbar, dass du so tolle Beispiele hier auswählst.
Einer der Gründungsväter gilt ja auch Iggy Pop zum Beispiel. Ja. Habe ich jetzt leider keinen Song. Aber wie, wenn wir mal wieder zurück nach Tübingen kommen, wie war das damals? Wie wurde man in Tübingen Punk oder wie war die Situation hier in Tübingen-Reutlingen in der Region?
Ja gut, also ich komme ja aus Eichthal, habe in Esslingen studiert und bin in Stuttgart geboren, aber ich war auch viel hier unterwegs. Schon allein deshalb, weil ich Hochdeckfahrer bin, nach Burladingen war, habe mich viel in Tübingen rumgetrieben, hauptsächlich im Rimpo, aber auch in einigen Clubs und war
Rimpo,
begeistert.
Das ist der traditionelle, großartige Schallplattenladen hier in der Tübinger Altstadt.
Ja. Und habe mir auch ein paar Live-Konzerte reingezogen, kannte die Mitglieder von Autofick oder kenne sie immer noch persönlich und war in Reutlingen unterwegs und war da mal in so einem gestylten New Wave Café und habe da die Zeitschrift Laut dann entdeckt und mir die praktisch permanent reingezogen, einzigartig.
Lupe Wolf alias Klaus Hesselbach von der Band Familie Hesselbach sagte mal, die Stadt Tübingen war total verzupfgeigenhanselt. Dagegen mussten wir was unternehmen, dagegen mussten wir uns durchsetzen. Wenn du das mal schilderst, Tübingen so in den späten 70ern, frühen 80er Jahren, war das wirklich so schlimm mit dem Folk, mit dieser Nach-Hippie-Bewegung?
Ja, also so wie ich es von den Zeitzeugen gehört habe, war es so, dass eben die Hippies und die 68er dominant waren und die Hausbesetzungen für sich dann vereingenommen haben, aber vereinnahmen, aber ich meine, die jüngere Generation hatte ja auch ihr Anrecht zu protestieren und sich selber zu verwirklichen und die sind auch dagegen angegangen und meiner Ansicht nach völlig berechtigterweise. Man hat den Punks dann der Strom abgedreht oder fand sie irgendwie schräg beschissen oder blöd oder so, aber es hat sich eben eine neue Musikrichtung herausgebildet.
Legendär war der Abend nach dem Tonsteine-Scherben-Konzert in der Mensa, als dann das Schimpfeck besetzt wurde. Mhm. Haben sich die Punks damals nicht auch daran beteiligt, an diesen Hausbesetzungen?
Doch, auf jeden Fall. Ich bin auch ganz aktuell drin in dem Thema, weil der Hannes Körber vom KGB mir geschrieben hat und der Lampe auch. Und da gab es jetzt auch eine Diskussion auf Facebook, wer waren denn die eigentlichen Hausbesetzer? Das waren sicherlich die Altlinken, aber es war auch ein großer Teil der jungen Punks.
Markus Beller alias Le Marquis von der Band Die Sache sagte mal, der Punk sei eine Art Bürgerkrieg gewesen, wir gegen den Rest der Welt. Hat er recht?
Markus Beller hat meiner Ansicht nach in fast allem recht. Er ist eine lebende Legende, was Punk und New Wave und Popmusik überhaupt betrifft. Ich denke, dass seine Aussage trifft's.
Nun gibt es ja verschiedene Punkformen. Also es gibt die Musiker, die Punkmusik, und es gibt Punks, die eher so in dem Bereich Berber, also sprich Landstreicher, sich aufgehalten haben, damals in den 70er Jahren. Wie hat man das gespürt oder wie war das in der Stadt?
Ja, also ich von Tübingen her kenne ich natürlich die Treppen von der Kirche im Zentrum
von
der Stiftskirche
auf dem Holzmarkt.
Ja, wie die da rumsitzen. Der Hannes Körber vom KGB hat mir dazu auch extra Bilder geschickt, damit eben der wahre, echte, harte Punk dann auch zur Erwähnung kommt und dann auch visuell, also über Bildmaterial, das so beleuchtet wird. Und ich kenne es natürlich auch von Stuttgart her leider mit vielen negativen Geschichten verbunden, weil die Streetpunks und die Berberpunks, die rumgehängt sind, sind natürlich ein Teil davon. Wir haben eine Todesliste gehabt in der Ausstellung. Leider an Folgen an Alkohol und Drogen auch gestorben.
Mm-hmm. Wie war es dann bei dir du hast dich ja dann auch musikalisch betätigt im Punk. Welchen Bands hast du gespielt damals?
Ja, so wie du vorher gesagt hast, FAK oder geschrieben FAK.
F.A.K. Was hießen das?
Keine Frischauf-Kombo haben wir dann gesagt. Okay. Aber ich glaube, der Namensgeber, der Victor, hatte den Hintersinn, dass es FAK ausgesprochen wird. Und Sissis Kinder war eine Abspaltungsgruppe von FAK. Das war damals üblich, dass man in mehreren Projekten spielt und die Namen permanent austauscht. Und im Studio Manschrick haben wir alles produziert, aufgenommen und bei Manschrick selber habe ich dann auch mitgespielt.
Man muss sagen, Manschrick war dann später auch jemand, der so in der neuen deutschen Welle ganz, ganz gut eingestiegen ist. Ja. Sissis Kinder haben ja jetzt irgendwie auch, also im Jahr 2020, eine gewisse Revival, und zwar im Tonträgermarkt.
Ja, ich bin peinlich berührt. Es ist einfach ein gnadenloser Erfolg. Unsere Single oder EP, 7-Inch, verkauft sich granatenmäßig gut.
Aus dem Jahr 1981, 82?
Ja, verkauft sich granatenmäßig gut. Hat ein handgenähtes Cover, ist alles in Einzelarbeit entstanden.
Aber Vintage?
Ja, Bilder aus dem eigenen Fotolabor, das mir damals meine Schwester zur Verfügung gestellt hat. Abgebildet ist meine andere Schwester, die Ellie, Mary, die Daniela, und das spielt da alles das Familiäre mit rein, deshalb heißt es auch Sisis Kinder.
Das heißt, du hast da noch eine Restauflage, ja, die jetzt wahnsinnig im Kurs gestiegen ist.
Ja, ja, die Restauflage habe ich im Keller gefunden. Ich habe jetzt auch wieder ein paar Cover gefunden. Rebecca, meine Frau, näht die dann teilweise noch im Nachhinein zusammen mit der Nähmaschine, weil das ist eben das Original, dann das soll das Original sein. Und auf eBay oder Discogs verkauft sich das wie warme Semmeln.
Ab geht's jetzt mit Die Sache und ihrem Song, genau aufgenommen 1983 in Leonberg.
Die Texte etwa sollten so banal wie kurz sein, nicht etwa Geschichten erzählen oder Empfindungen bekunden, vielmehr in dummdreister, rotzig-trotziger Art erlebte Realität auf den Punkt bringen. Im Übrigen empfiehlt es sich nicht, den Texten allzu große Bedeutung beizumessen. Bei einem Bühnenauftritt ist ohnehin angestrebt, sie durch laute Musik und unartikuliertes Schreien unverständlich werden zu lassen.
Montag, Dienstag, NDR, Mittwoch, Donnerstag, NDR, Donnerstag, Freitag, NDR, Samstag, Sonntag, NDR. Yeah.
Wir sind die Beatles von morgen mit NDL. Davor hörten wir einen Einspieler. Wie alle anderen in der heutigen Sendung stammt er aus einer um 1980 aufgenommenen Kassette über das Einmaleins des Punks. Auf der B-Seite ein Live-Konzert, der Name der Band Autofick.
Ganz allgemein ist dazu zu sagen, dass ein Name, ebenso wie später Texte, Musik und Gebaren, möglichst aufdringlich, provokativ, ja, gewalttätig scheinen muss, vor sexuellen Anspielungen und allerhand Unerhörtem nicht Halt machen darf. Kurz, er muss abstoßen und damit aufstoßen.
Vor uns liegt Deutschland!
In uns liegt Deutschland und unter mir liegt Eva Braunau!
Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs...
Also, Ralf steht auf Eva, ich stehe auf Loki Schmidt. Schlägt fantastisch, das winkt viel besser. Schlägt fantastisch, Loki Schmidt. Liebt
also
fantastisch,
gut.
Loki Schmidt.
Liebt immer fantastisch. Noch fantastisch, ja, Loki Schmidt. Bist du ruhig, Ralf? Liebt okay. Fantastisch, Loki Schmidt. Liebt 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 fantastisch, Loki Schmidt.
Aus dem Jahr 1982 hörten wir Eva Braun und Loki Schmidt der Tübinger Punkband Autofick.
Einen idealen Namen hat, um konkreter zu werden, die Tübinger Gruppe Autofick gewählt. Er ist kurz, einprägsam und doch vieldeutig. Programm und Verpflichtung in einem. Gleichgültig, ob wir Autofick als sexuelle Betätigung auf den Rücksitzen kleinerer Mittelklassewagen sehen oder als Verkehrsunfall, wie im Logo der Band, als Masturbation oder masochistisch gewendet als Selbstverarschung, die Assoziation bleibt immer kurz, heftig, schnell und schmerzhaft.
Kurz, heftig, schnell und schmerzhaft. Simon, du hast über den Punk als jugendliche Subkultur geforscht. Was sagen uns die Namen wie Sissis Kinder, Normal oder Strahler 80? Ist es immer Provokation oder auch ein politisches Statement?
Ich würde spontan sagen, Provokation. Und so wie es die Theoretiker von Autofick jetzt eben selbst ausgedrückt haben, ja, knackig, kurz, provokativ, plakativ. Ja, weg von Erzählungen und Märchen und von Lieblichkeiten, sondern boff.
War Punkmusik eigentlich links oder rechts?
Das ist eine Hammerfrage. Punk ist links.
Ja, und warum?
Weil es natürlich seine Wurzeln hat in, sag jetzt, eine der wichtigsten Wurzeln hat in London, in Großbritannien mit seiner hohen Arbeitslosigkeit und den entsprechenden Aufständen. Also die Aussagen aller Zeitzeugen gehen in diese Richtung. Es gab sicherlich auch mal eine Periode in den 90er Jahren, als Punk von Neonazi-Bands missbraucht wurde.
Mhm. Welche Möglichkeiten, also ich denke, die Skinheads waren doch auch ein Stück weit beteiligt, die doch politisch eher dazu, also verschrien waren, dass sie eher rechts stehen.
Ja gut, also ich würde immer an einem Beispiel festmachen, wie ich kenne die Stuttgarter eher proletarische Band, die Herberts, die aus Triebtätern, also aus der Band Triebtäter hervorging, die hatten ein Cover in Schwarz-Rot-Gold. Man wollte ganz einfach, und heißt auch Oi, se Boys, man wollte einfach eher, und sie hatten auch teilweise Glatzen, man wollte eher das Proletarische, aber nicht das Nazistische oder Rechtslagerische ausdrücken. Und eben die Möglichkeit, dass man als deutsche Band dann auch mal eine deutsche Flagge oder deutsche Sprache.
Das war ja damals absolut No-Go, deutsche Flagge zu zeigen in den späten 70er, frühen 80er Jahren.
Ja, wurde ihnen auch dann schräg ausgelegt und auch ein Teil der Texte, aber sie distanzieren sich auf jeden Fall extrem davor. Ich meine, es gab ja auch viele Jugendsünden.
Nämlich?
Ja, zum Beispiel das eben, solche Dinge und natürlich auch ziemlich viel Quatsch, den man gemacht hat. Es gehörte dazu, dass man halt mit Möbel rumgeschmissen hat und Scheiße baut hat und Mülleimer angezündet hat oder dass man an Ampeln den Fußgängerüberweg blockiert hat und so Quatsch halt gemacht hat. Also Provokation, Rebellentum, eine gewisse Radikalität gehört zur Haltung des Punks.
Welche Rolle spielt der Alkohol?
Wie gesagt vorher, also es gibt ja viele Ansagen, 1, 2, 3, 4 Bier, 1, 2, 3, 4 Bier, Bier, Bier und Alkohol spielt eine Rolle, aber ich habe es vorher schon angedeutet.
Oettinger Wegexen?
Ja, nee, Hansa Bierdosen war der Gag.
Also statt Glas und Pappbecher eher Dosen?
Unbedingt Dosen, ja, da konnte man dann wunderbar barfuß drauf tanzen und sich die Fersen und Sohlen aufschneiden.
Im Zeitalter der Nachhaltigkeit ist es irgendwie, glaube ich, nicht mehr so toll.
Ja, gut, es sind jetzt aber alles eher so Witze und Spielereien. Punk hat schon auch was Ernstes.
Welche Rolle spielt die Kleidung?
Ja, natürlich, auf jeden Fall. Man kennt es ja. Es gibt Unterschiede natürlich. Es gibt die wahren, echten Lederjacken-Punks. Meine war dann braun, das sah scheiße aus. Aber es gab
die
auch...
Die Lederjacken mussten schwarz sein, oder?
Mussten schwarz sein und mit Nieten und so weiter und dazu. Gut, aber es gab auch eine ganz andere Gruppierung, die in 50er Jahren Anzügen mit spitzen Schuhen rumgerast sind. Es gab eine unglaubliche Ausdifferenzierung.
Zum Thema Kleidung haben wir auch einen Einspieler, den hören wir jetzt.
Die Kleidung richtet sich nach den inzwischen auch durch Funk und Fernsehen bekannten Vorbildern. Sie muss aber mindestens abgerissen, schlecht sitzend oder überwiegend von schwarzer Farbe sein.
Simon, nun gab es ja in London schon früh in den 70er Jahren, wir haben da schon drüber gesprochen, Vivienne Westwood mit ihren Läden und späteren Modelabel. Die Vivienne Westwood, die gilt ja sozusagen als die Queen of Punk. Hat man das in Tübingen denn auch wahrgenommen? Punk als Fashion?
Ja, auf jeden Fall. Also was es jetzt in Tübingen speziell für Boutiquen dazu gab, oder es gab ja ganze Modemärkte, man konnte es ja sogar bestellen und sich per Deutscher Bundespost zuschicken lassen. Aber ich weiß es zumindest jetzt definitiv von Stuttgart, es gab den Fliegenpilz als Boutique und es gab den Gemini, den es heute noch gibt, als Boutique. Aber der Clou war eigentlich schon, sich die Klamotten vom Flohmarkt oder von der Kleiderhilfe aus Schorndorf zu holen oder eben selber zu machen.
Was hat man da gemacht? Man hat ein weißes T-Shirt. Was hat man damit gemacht?
Die Ariane, die ewige Kellnerin aus der Stuttgarter Musikszene, die hat sich ein durchsichtiges Regencape gekauft und aufgerissen und dann noch besprüht.
Durchsichtig? Okay.
Und dann noch mit Farbe besprüht, ja. Aber sie hatte drunter noch andere Klamotten an.
Und diese Lederjacken, die schwarzen, kamen die von den Motorradgangs? Oder?
Wenn du sagst, würde ich so.
Okay. Also ich vermute mal, dass man die so aus der Rockerszene möglicherweise auch auf dem Secondhand, ja. auf dem Flohmarkt oder im Secondhandladen gekauft hat und dann eben auch selber nach eigenem Geschmack mit Nägeln, ja, mit Buttons und so weiter, ja, bestückt hat.
Und unter Rock'n'Roll-Kultur und Normal zum Beispiel, die hatten eine Affinität zu den Rockerbanden, beziehungsweise die Rockerbanden in Winnenden haben die Normal wiederum beschützt. Also da gibt's diese natürlich...
Normal, es war eine Band, die sich allerdings mit H geschrieben hat.
Aber dann ja, am Anfang ohne H.
Ohne H,
okay. Am Anfang, ja.
Jetzt, was mich noch brennend interessieren würde, wie war das damals mit dem Aufnehmen? Also ihr habt ja, also alle Punkbands damals haben ja irgendwelche Proberäume gehabt und ja, ihr hattet da sicherlich alle irgendwelche Demo-Kassetten aufgenommen. CDs gab es ja noch nicht, das waren Kassetten. Wie ist man da vorgegangen? Was hat man da für Equipment gehabt?
Das Ping-Pong-Verfahren steht eigentlich für fast alles. Zwei Kassettenrekorder, vielleicht noch eine Tonbandmaschine. Man hat sich einfach das Material selber hin und her gespielt und immer wieder dazu gespielt. Man hat noch ein bisschen manipulierte Hand gehabt, noch ein extra Mikro installiert, weil es ein Nachbarn der Elektrohändler war. Also das entscheidende Stichwort ist dieses Ping-Pong-Verfahren, das Hin- und Herspielen zwischen den Kassettenrekordern.
Und wo wurde das aufgenommen?
Im Proberaum.
Während des Probens oder hat man sich da getroffen und gesagt, okay, heute machen wir mal eine richtige Demo-Kassette?
Oder wir machen mal einen richtigen Song, den wir dann vielleicht auch versuchen, im Studio noch aufzubessern. Ja, das gab's auch.
Im Studio?
Wenn man ein bisschen Kohle hatte und das war nicht allzu teuer, also Tagessatz 30 D-Mark, 40 D-Mark durch 4 ist ein Zehner pro Tag. Und das ging eigentlich relativ schnell.
Das Medium war die Kompaktkassette, die Kassette, Kassettenrekorder. Ja. Ihr habt es dann selber vervielfältigt wahrscheinlich?
Nee, es gab tatsächlich Vervielfältigungsmöglichkeiten. Also der Rod Schneller aus Reutlingen von der Band Die Alten, beziehungsweise Stragula, die Genossen und so weiter, hat jetzt mir wieder geschrieben, die haben dann ihre Kassetten irgendwo bei einer kirchlichen Organisation vervielfältigen lassen, weil die hatten die Produktionsmittel.
Okay, die wussten aber nicht, was da drauf ist.
Also Entschuldigung, die Kirche war sehr, sehr aufgeschlossen. Die haben nicht nur ihre Probemöglichkeiten.
Welche so. Kirche?
Ich sage jetzt mal beide, okay. Die katholische und die evangelische, haben Probemöglichkeiten. Der GAW und der Musikant aus Reutlingen haben zum Beispiel in Reutlingen in der Kirche geprobt und andere Bands in kirchlichen Gemeindehallen. Also die Kirche war nicht unaufgeschlossen für Punk.
Zu diesen Kompaktkassetten, da gehört auch noch die Gestaltung. Also das Layout, das Cover, habt ihr das dann selber gemacht?
Das Schönste war eigentlich immer, das Cover selber zu besprühen, selber zu bemalen, selber zu beschreiben, egal ob jetzt Schallplatte oder Kassette. Das war das einer der schönsten Möglichkeiten, sich eben auszudrücken.
Und welche Auflagen hatten dann diese Kassetten?
Unterschiedlich, ganz unterschiedlich, zwischen 30, 100 und hoch bis... 300, 400, 500, würde ich jetzt mal sagen.
Und dann habt ihr das dann selber vermarktet. Jetzt kommen wir zum Stichwort Konzert. Wahrscheinlich im überwiegenden Teil sind diese Kassetten dann auf Konzerten als Merchandising-Produkte möglicherweise verkauft worden?
Ja, vor dem Konzert, nach dem Konzert oder auch einzelne dann einfach mit einem Bauchladen. Oder man hat es im Schallplattenladen dann einfach auf die Theke gestellt. Und
beim Rimpo in Tübingen?
Beim Rimpo, in Stuttgart natürlich in den Läden. Das war so die Möglichkeit. Aber man hat sich auch sagenhaft vernetzt und ausgetauscht per Post. Und das Medium dazu war das Laut, die Zeitschrift aus Tübingen und natürlich auch Sounds oder dann Specs.
Mich interessiert jetzt noch eines, und zwar die Rolle der Frauen. Es waren ja nicht nur die Groupies, sondern sie waren ja wirklich auch aktiv in der damaligen Punkbewegung hier in der Region mit dabei.
Ja, also wir hatten in Stuttgart zum Beispiel die Band Frauenklinik, die auch sehr viel in Reutlingen und Tübingen unterwegs war, befreundet war mit Ralf Vandale zum Beispiel. Wir hatten Leblose Blicke mit der Drummerin Bornefeld, der Kat, die jetzt bei The X in Holland spielt. Wir hatten bei NDL vorher hat eine die Frau gesungen. Wir hatten bei Frauen und Technik von Herrenberg war eine Frau dabei. Wir hatten einen Anteil von Frauen auf jeden Fall.
Wie war das Verhältnis, der Gender-Aspekt
in der Szene? Ja, ich würde schon sagen, dass sie natürlich jetzt nicht in der Mehrheit waren, die Frauen.
Sexismus?
Nee. Gehört nicht zum Linksein.
Kein Thema?
Kein Text,
okay. Ja, dann nochmal zu den Live-Konzerten. War das wirklich so wie vorher beschrieben, dass man am liebsten in einer großen Halle vor 20 Leuten oder 30 gespielt hat oder im Wohnzimmer vor 100 oder 200?
Das Schönste waren die Live-Konzerte in den übersichtlichen Locations.
Wo hat man hier gespielt?
Im Apple-Haus auf jeden Fall, auch immer wieder mal in besetzten Häusern, im Clubhaus, hier in der Gegend, in der Zelle. Zelle war ganz wichtig in Reutlingen. Und bei uns in Stuttgart war es natürlich die Mausefalle und die Tangente und auch mal im Exil. Aber Wohnzimmerkonzerte, man hat es vorher nicht so genannt, aber im kleineren Kreis auf Partys und so weiter, immer wieder.
Stimmt es übrigens auch, dass früher waren die Konzerte ja hier in der Wilhelmstraße in der Mensa, die großen Konzerte, dass nach den offiziellen Konzerten dann Punkbands die Bühne gestürmt haben und dann quasi als Rausschmeißer noch ein paar Songs gespielt haben? Stimmt das?
Kam auch vor. Es gab alles und das Wichtigste war ja eigentlich auch, die Bühne zu betreten und oder auch als, ja, dass man eben, dass das sich miteinander verschmolzen hat, dass sich die Distanzierung aufgehoben hat zwischen Publikum und Bühne.
Damit wären wir wieder bei der Musik angelangt. Es gibt jetzt einen richtigen Musikblock, dazwischen natürlich wieder das Punk 1x1 der Band Autofick. Zunächst aber die Tübinger Band Familie Hesselbach mit Wo bist du?
Wo bist du, Sonnenblend? Ich so, nicht so. Wo bist du, Sonnenblend? Mach ich so. Wo bist du, Sonnenblend? Ich so, nicht so. Wo bist du zu finden, was ich brauch? Ich suche dich, doch ich finde dich nicht. Ich suche dich, doch ich finde dich nicht. Ich suche dich, doch ich finde dich nicht. Wo bist du zu finden? Ich suche dich so. Wo bist du zu finden, was ich brauch? Wo bist du zu finden? Ich suche dich so. Wo bist du zu finden, was ich brauch? Ich suche dich, doch ich finde dich nicht. Ich suche dich, doch ich finde dich nicht. Ich suche dich, doch ich finde dich nicht. Wo bist du zu finden? Ich suche dich so. Wo bist du zu finden, was ich brauch? Wo bist du zu finden? Ich suche dich so. Wo bist du zu finden, was ich brauch? Ich suche dich, doch ich finde dich nicht. Ich suche dich, doch ich finde dich nicht. Ich suche dich, doch ich finde dich nicht.
Sowohl was Rhythmen und Melodien anlangt, als auch den Text betreffend, ist kein noch so auffälliges Plagiat zu peinlich, als dass es nicht das Repertoire einer jeden Gruppe entschieden bereichern könnte.
In jedem Fall ist darauf zu achten, dass die Soundqualität geprägt ist durch ständige Verzerrungen und Rückkopplungen und durch gelegentliche technische Defekte.
Gottes Licht auf die Frau, Gottes Licht auf nackte Haut, keine Stellung bleibt ungenannt, kein Fetzenhaut unbekannt. Ich muss raus, muss raus, muss raus, muss raus. Geile Blicke durch die Kamera, Fotos für die Männerwelt. Fette Bäuche, fette Ärsche, onanieren wie muss raus, muss raus, muss raus. Ich saß in einem blöden Film, ihre Tränen aus Ozon, ihr Lächeln war aus Plastilin, der Sex war ganz intim. Ich muss raus, muss raus, muss raus, muss raus. Muss raus, muss raus, muss raus.
Folgende Ausdrücke dienen zur Einübung und sind nach dem Piepston zu wiederholen.
Pisser! Du alter Wichser, du! Halt's Maul, du Arsche! Blöde, stinkende Hippie-Fotze, du! Du dreckiges 68er Arschloch! Scheißkünstler.
Die Tübinger Starband KGB um Hannes Körber mit dem Song Neonabendröte aus dem Jahr 1983, aufgenommen im Tübinger Epplehaus, von dem vorher schon die Rede war. Hier bei Radio Mikroeuropa, dem Tübinger Campusfunk im freien Radio Wüstewelle. Heute mit einer Musikbox zum Thema Punk in der Region. Unser Studiogast Simon Steiner hat den opulenten Bildband wie der Punk nach Tübingen kam geschrieben. Simon, was hat es denn mit der Band Rhythmus Radikal auf sich?
Rhythmus Radikal ist meine persönliche Lieblingsband. Die sind aus Pforzheim. In Pforzheim bin ich sehr verbunden mit dem Thomas Schmerda von Moloko Plus. Die Pforzheimer Szene war neben der Tübinger Szene die überragende Punk-Szene überhaupt im Südwesten Deutschlands.
Von der Band haben wir vorhin den Song Sex Star gehört aus dem Jahr 83.
Ja. Habe ich jetzt ausgewählt, hat richtig Drive, mir gefällt die Stimme. Ich dachte immer, es ist ein Junge, der singt, aber es ist tatsächlich die Sängerin, die Katharina.
Du warst Punker der ersten Stunde in den späten 70er, frühen 80er Jahren. Welche Rolle spielt für dich der Punk als Musik oder die Musikrichtung aus heutiger Sicht heute?
Wir haben jetzt zum Beispiel ganz aktuell einen Auftritt gehabt im Kohi in Karlsruhe und in der Badischen Zeitung wurde berichtet, ja, die spielen zwar Rembetiko, aber hallo, hallo, man hört aber schon deutlich, dass die vom Punk kommen.
Sprich, du bist jetzt quasi als Wahlkrieche zur Rembetiko übergegangen. Das ist ja eine Musikrichtung, die aus dem Beginn des 20. Jahrhunderts kommt, auch eine Art subkulturelle Bewegung aus den Hafenstädten Piräus, glaube ich, geboren. Wir haben da auch mal einen Einspieler. Das ist von Stratos und Seliakis aus dem Jahr 1936. Wie bist du denn zur Rembetika gekommen?
Ich war ab 78 jährlich mehrmals in Griechenland und da waren es auch die Kassetten, die liefen in den Tavernen. manchmal auch alte Schallplatten. Es hat mich fasziniert. Ich habe einen Vagelis gefragt nach der Geschichte und ich habe eine unglaubliche Verbindung gesehen, wie beim Punk-Projekt auch, zwischen Musik und Geschichte und bin deshalb so drauf angesprungen.
Woraus manifestierte denn sich diese Gegenkultur des Rembetika, die vergleichbar ist mit dem deutschen, mit dem europäischen Punk?
Ganz ähnliche Muster, also
politisch,
Attitude, Äußerlichkeit, die Haltung, die Klamotten, das Gehabe. Also es gibt ja in Subkulturen immer wieder die gleichen Phänomene.
Wie heißt deine Band?
Lefta.
Lefta.
Lefta heißt Geld.
Und ihr seid jetzt auf Tour?
Wir machen ein Gig nach dem anderen und werden in der Zwischenzeit gebucht und besprochen. Bin natürlich granatenmäßig happy, dass es immer weitergeht.
Mit Familie Hesselbach und Süddeutschland wären wir am Ende unserer Mikroeuropa-Musikbox über den Punk in der Region. Simon Steiner, vielen Dank, dass du hier warst.
Danke, vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Der große Bildband, wie der Punk nach Stuttgart kam, von Simon Steiner, ist bei der Edition Randgruppe erschienen. Eine CD mit Punk-Songs, die wir zum Teil hier auch gespielt haben, der frühen Jahre, ist natürlich auch mit dabei. Die heutigen Einspieler stammen aus den Punk-Lektionen 1 bis 5 der Tübinger Band Autofick, alle verfügbar auf YouTube. Wenn ihr unsere heutige Sendung verpasst habt, kein Problem. Alle unsere Sendungen zum Nachhören findet ihr in unserer Mediathek auf der Homepage der Tübinger UB. An den Reglern saß heute Klaus Klein. Vom Mikrofon verabschiedet sich Ulrich Hägele. Macht's gut und bleibt uns treu.